Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die größten Exemplare kann man eigentlich auch ganz gut als Spazierstock verwenden, aber eigentlich sind sie für Sex gedacht. Penisknochen sind was ganz Besonderes und auch für eine ganze Menge Dinge gut. So eine Art Schweizer Taschenmesser für den Geschlechtsakt. Darum geht's später in der Sendung. Ich bin Sophie Stiegler. Aber zuerst mal wieder der Blick auf die Corona-Pandemie. Es ist nicht so, als gäbe es sie nicht, diese schrecklichen Bilder, lange Reihen von Särgen mit Corona-Toten in Italien aus der Anfangszeit der Pandemie zum Beispiel. Und es gibt auch die Geschichten von älteren Menschen, die einsam sterben mussten, weil niemand sie besuchen durfte. Aber in Corona-Zeiten sind es ausnahmsweise eher nicht die Bilder und auch nicht die Geschichten, die uns Sorgen machen und über die wir reden, sondern es sind Zahlen. Abstrakte, gesichtslose Zahlen. Gemeldete Infektionen, Intensivbettenauslastung, Fallsterblichkeit. Was macht jetzt unser Kopf mit diesen Zahlen? Und warum kriegen wir das so schlecht hin, daraus Rückschlüsse zu ziehen auf unser eigenes Risiko? Darüber habe ich mit Gerd Gigerenzer gesprochen. Er ist Risikoforscher, emeritierter Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und jetziger Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz der Uni Potsdam. Und ich habe ihn zuerst daran erinnert, dass er noch im März im Deutschlandfunk gesagt hat, dass er sich nicht vor dem Coronavirus fürchtet. Hat sich das inzwischen geändert?
Nun, das hat sich schon etwas geändert, ja. Aber es ist, also im März hatten wir noch nicht sehen können, wie sich das entwickelt. Wir sehen deutlicher, dass wir es nicht mit etwas zu tun haben, was wie die Schweinegrippe am Ende dann einigermaßen glimpflich verläuft oder vorher SARS in Deutschland oder die Vogelgrippe, sondern wir haben es mit etwas zu tun, mit dem wir möglicherweise in der Zukunft leben müssen. Und lernen müssen zu leben. Dennoch ist es auch wichtig, heute nicht nur eine berechtigte Angst vor dem Virus zu haben, sondern auch auf die anderen Dinge zu schauen, auf die anderen Gefahren. Also beispielsweise, viele Menschen gehen nicht mehr ins Krankenhaus aus Angst, sich dort zu infizieren. Und wir haben in Deutschland nach einer Untersuchung nun einen Rückgang von 25-30% von Menschen mit akuten Herzbeschwerden, die nicht mehr ins Krankenhaus gehen. Und auch Schlaganfälle. Also hier geht die Angst zu weit. Man verliert die wirklichen Gefahren oder die größeren Gefahren aus dem Blick und begibt sich selbst in Gefahr.
Eine Studie hat vor kurzem ergeben, dass die meisten Menschen in Deutschland ihr Risiko deutlich überschätzen, lebensbedrohlich am Coronavirus zu erkranken. Wie kommt das zustande? Können Sie das sagen?
Nun, wir haben ja in Deutschland nie vorgesorgt, dass wir nach einer Pandemie wie nach der Schweinegrippe nun uns zusammensetzen und zu sagen, was können wir daraus lernen. Eines, was wir daraus lernen, ist zum Beispiel Zahlen zu verstehen. Und die Einschätzung dieser Zahlen, das fällt der Normalbevölkerung schwierig und auch darauf beruht sich auch zum Teil der Kern von Verschwörungstheoretikern, die nach Sicherheiten suchen, wo es keine gibt. Und es ist richtig, wir ängstigen uns vor Zahlen, auch die Hoffnung geht an Zahlen, wenn sie runtergehen, aber zum großen Teil verstehen wir alle die Zahlen nicht genau.
Beobachten Sie das, dass sich das Risikoempfinden seit dem Anfang der Pandemie so generell in der Gesellschaft verändert hat?
Also ich glaube, dass Menschen den meisten klar ist, dass wir hier es mit einer wirklichen Pandemie zu tun haben, die weltweit um sich greift. Auch wie schnell in unseren Zeiten der globalen Vernetzung nun ein lokaler Virus damals in Wuhan, nun sich verbreiten kann über die ganze Welt. Das war früher nicht so möglich. Und ich habe auch bei vielen jungen Menschen gesehen, dass sie sich plötzlich für Virologie interessieren und auch, dass viele versuchen zu verstehen, dass man die Zahlen, die uns Angst machen, wie die absolute Anzahl der Neuinfektionen, nun relativ sehen muss, nämlich zu der Anzahl der Tests oder auch zu der Anzahl der Personen, die sterben. Und dann kann man das ganze Geschehen viel besser verstehen, als wenn man nur auf eine Zahl schaut.
Bei vielen tritt jetzt auch der Fall ein, dass sie in der Familie und unter Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen von immer mehr Covid-19-Erkrankungen hören. Was würden Sie sagen, hat auf das persönliche Risikoempfinden den größeren Effekt? So diese nackten Zahlen, über die man in der Zeitung liest oder im Radio hört, der eigene Alltag oder eben diese Geschichten aus dem Umfeld?
Der größte Effekt kommt aus Erfahrungen am eigenen Leib und mit Bekannten. Also wenn Sie das, wenn Sie selbst positiv testeten und zum Beispiel dann Atembeschwerden oder sogar einen schweren Krankheitsverlauf hatten, das prägt Sie. Oder wenn Sie in Ihrem Bekanntenkreis einen Todesfall hatten. Ich hatte so einen Todesfall. Das ist die unmittelbare Erfahrung. Menschen, die das nicht haben, die werden in der Regel durch Bilder beeindruckt. Und davon hatten wir in dieser Krise wenige im Vergleich zu, sagen wir mal, Vogelgrippe. Können Sie sich noch erinnern an Männer in weißen Schutzkleidungen mit Atemmasken und einem toten Schwan in der Hand? Das waren für viele erschreckende Bilder. Aber davon haben wir wenig. Wir haben es mit Zahlen zu tun.
Und damit müssen wir auch langsam mal klarkommen, sagt der Risikoforscher Gerd Gigerenzer. So viele Nachkommen zeugen wie nur irgend möglich. Darauf verwenden Tiere und auch Menschen keinen kleinen Teil ihrer Zeit und Energie. Und auch nach dem Sex ist der Kampf nicht unbedingt vorbei. Bei manchen Tierarten folgt sowas wie der Krieg der Spermien. Und da könnte ein Körperteil eine wichtige Rolle spielen, der Penisknochen. Thomas Schröder hat mit einer Forscherin gesprochen, die Dutzende davon nachgebaut hat.
This is like a common seal. This is another one. Elephant seal. Very just like club-like.
Charlotte Brassey holt längliche, große Knochen aus verschiedenen Tüten und hält sie in die Kamera. Der erste sieht aus wie ein langer Stab und gehört zu einem Seehund. Der zweite ist groß wie ein Knüppel und gehört zu einem Seeelefanten.
Oh yeah, here we go.
Die Zoologin von der Manchester Metropolitan University hat die Bacula, also Penisknochen, von über 80 verschiedenen Arten gesammelt, als 3D-Ausdrucke vervielfältigt und verglichen.
Things like weasels have very strange baculum where they're hooked at the end.
Oh ja, hier haben wir einen Wiesel. Diese Familie hat sehr seltsame Bacula, die am Ende gebogen sind. Ein bisschen wie eine Schaufel, manchmal auch mit gebogenen Widerhaken dran.
Überhaupt, sagt Brassey, sei es fast immer die Spitze, die sich von Familie zu Familie unterscheidet. Sie vermutet, dass diese Unterschiede mit dem Sozial- und Paarungsverhalten der verschiedenen Arten und Familien zusammenhängen.
So yeah, different hypotheses about what they do.
Es gibt verschiedene Hypothesen darüber, wozu diese Knochen da sind. Möglicherweise hat es damit zu tun, das Weibchen zu stimulieren. Unter den Raubtieren gibt es einige, bei denen die Weibchen regelmäßig einen Eisprung haben, wie bei uns Menschen. Andere Raubtierarten, wie das Wiesel, müssen aber durch den Geschlechtsakt zum Eisprung angeregt werden. Und tatsächlich finden wir bei diesen Arten tendenziell die komplexeren Strukturen.
So wie beim Wiesel. Bei den Hundeartigen wiederum findet sich oft eine Rille unten im Knochen, in der die Harnröhre verläuft.
Dogs look kind of boring from the outside, but on the underside, I don't even see that.
Das unterstützt eine bereits bekannte Hypothese, dass das Baculum bei einigen Tieren Harnröhre und Penis stabilisiert und schützt. Denn Brassey fand sie vor allem bei jenen Tieren, bei denen der Penis durch sehr ausgiebige Paarung und verschiedene Stellung besonders stark belastet ist. Darüber hinaus kam die Zoologin beim Anblick einiger Bacula noch auf eine weitere Hypothese.
The honey badger is the classic one where it's got like a.
Beim Honigdachs etwa sieht die Spitze des Knochens aus wie ein Eisportionierer. Und mit dem wird möglicherweise das Sperma des Vorgängers und Rivalen entfernt. Denn diese Form tritt besonders oft auf bei Arten, bei denen sich das Weibchen mit mehreren Männchen paart.
Generell ist die Strategie, Sperma von Rivalen aus dem Weg zu räumen, von einigen Tierarten bekannt. Auch beim menschlichen Penis wird dem Eichelkranz diese Funktion zugeschrieben. Und in der jüngsten Ausgabe der Proceedings of the Royal Society B wird sogar von Fischen berichtet, die in der Laichzeit das Sperma von Kontrahenten loswerden. Nicht mit dem Penis, sondern mit dem Schwanz, also der Schwanzflosse. Damit wedeln sie über dem Eigelege herum, um fremdes Sperma zu entfernen, sodass sie anschließend selbst zum Zug kommen können.
We tend to think about male-male competition being like.
Beim männlichen Konkurrenzkampf denken wir gewöhnlich an krachende Geweihe. Aber wenn sich Weibchen mit mehreren Männchen paaren, dann gibt es eben ein Extra-Level dieses Wettkampfs.
Und der, so scheint es, spielt sich oft zwischen den Spermien der Männchen ab. Ob ein Eisportionierer im Penis da tatsächlich ähnliche Vorteile liefert wie eine wedelnde Schwanzflosse, muss ich aber noch zeigen.
Thomas Schröder über eine Art Schweizer Taschenmesser mancher Tiere beim Sex, den Penisknochen. Mumien werden ja einbalsamiert, um den körperlichen Verfall zu stoppen. Bei manchen passiert das automatisch, zum Beispiel wenn sie im Eis eingeschlossen werden oder in einem Moor versinken. Aber oft passiert es dann doch, dass die Körper von Insekten befallen werden. Lebensraum Mumie sozusagen. Welche Informationen man daraus ziehen kann, damit beschäftigt sich ein Projekt in Schottland. Michael Stang hat die Details. Und ein kleiner Tipp schon mal, falls Sie gerade essen wollten, vielleicht das Brot noch mal kurz weglegen.
Eva Panayotakopoulou hatte sich schon zu Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere auf alte Insekten spezialisiert, die bei archäologischen Ausgrabungen entdeckt wurden. Doch nicht nur in den Resten alter Speisekammern konnte die Paläoökologin von der Universität von Edinburgh vertrocknete und bestens erhaltene Fliegen oder Käfer nachweisen, sondern auch in Museen und wissenschaftlichen Archiven. Im ägyptischen Museum in Turin erhielt sie eine Probe von der Innenseite einer ptolemäischen Maske, weit über 2000 Jahre alt, die auf dem Gesicht eines Toten gelegen hatte. Der Wissenschaftlerin gelang der Nachweis von Dermestes frischii, einem Vertreter der Speckkäfer, der dort einst seine Eier abgelegt hatte.
Insekten können viele Informationen über den Mumifizierungsprozess liefern. Die Tiere geben an, unter welchen Bedingungen die Einbalsamierung stattfand. War es damals sauber oder schmutzig? Hat eine Verwesung stattgefunden oder was sonst noch passiert ist?
Ein Insektenbefall bei Mumien ist nicht ungewöhnlich. Bereits in den 1980er Jahren wurden an dem Leichnam von König Ramses II. Reste des Tabakkäfers nachgewiesen. Doch das waren bis dato Einzelfunde. Eva Panayotakopoulou wollte diese Erkenntnisse bündeln. Im Laufe der Jahre besuchte sie verschiedene Museen, immer auf der Suche nach Proben von Mumien selbst oder dem Verbandmaterial. Ihr Ziel? Sie wollte eine Art Besiedlungskatalog der Insekten erstellen, ähnlich wie dies Rechtsmediziner heute bei Leichenfunden machen.
Auf den Mumien finden wir Insekten, die die toten Körper besiedelt haben, etwa Schmeißfliegen, die trockenes Fleisch fressen. Und es gibt auch noch viele andere Schädlinge, die man in Museen und auch in Lebensmitteln findet. Es gibt verschiedene Arten, die diese Ressource Mumie nutzen. Und nichts anderes ist eine Mumie für Insekten, ja. Und von diesen Tieren gibt es meist Tausende.
Dabei stellt sich immer die Frage, stammen die Parasiten aus der Zeit der Fundstücke? Oder sind sie jünger? Denn von ägyptischen Mumien ist auch bekannt, dass diese später teils aus- und neu eingewickelt wurden. Dieses Problem kann Eva Panayotakopoulou mittlerweile lösen, denn ihr gelang es erstmals, das Chitin der Insekten direkt mithilfe der Radiokarbon-Methode zu datieren. Das versuchte sie auch bei mumifizierten Toten, die im Rahmen des Manchester Museum Mummy Projects in Nordengland untersucht wurden. Bekanntestes Forschungsobjekt war die ägyptische Mumie 1770, der einbalsamierte Körper eines rund 14 Jahre alten Mädchens. Seine Beine waren amputiert und durch Holzbretter ersetzt worden. In der Bauchdecke befanden sich die Reste eines verkalkten Medina-Wurms. Diese Parasiten verursachen Drakontiasis. Eine Erkrankung könnte der Grund für die Amputation gewesen sein. Klar ist nur, dass das Kind einige Wochen nach der Operation starb.
Auch hier war wie immer die Frage, ob die Insekten sofort oder erst später in den Körper kamen. Aber im Fall der Mumien aus dem Manchester Museumsprojekt und auch bei den Proben aus dem Ägyptischen Museum in Turin ist es uns gelungen, alles zu datieren. Für die Kindermumie 1770 sind wir uns ziemlich sicher, dass die Insekten aus derselben Zeit wie die Mumie stammen.
Demnach hat unter anderem eine Käsefliegenart noch vor Beginn der Einbalsamierung im alten Ägypten ihre Eier auf dem Körper der jungen Toten abgelegt. Somit sind die Mumien als Lebenswelten verschiedener Insekten anzusehen. Und diese Tiere können dank einer nicht perfekten Einbalsamierung auch Jahrtausende später noch Geheimnisse preisgeben.
Michael Stang war das über den Lebensraum Mumie. Wir stecken ja noch mitten in der SARS-CoV-2-Pandemie, aber eines ist jetzt schon klar, die nächste Pandemie, die kommt bestimmt. In Berlin auf dem World Health Summit dreht sich fast alles um Covid-19, aber heute haben die Forscher und Medizinerinnen auch mal nach vorne geschaut und überlegt, ob man schon jetzt Lehren aus der aktuellen Pandemie ziehen kann, um sich schon mal auf den nächsten Erreger vorzubereiten. Die virtuelle Diskussion, die ist gerade erst beendet. Mein Kollege Volkert Wildermuth hat von zu Hause aus zugehört. Hallo Volkert. Volkert, hören wir gerade leider nicht mehr. Das ist ein bisschen schade. Dann würde ich vorschlagen... Volkert?
Ja.
Ich habe da was gehört. Hallo Volkert, schön, dass du doch noch
ja,
zu uns stehst.
Ja, ich bin da.
Sehr gut.
Genau.
Volkert, in den vergangenen Jahren haben wir ja schon SARS, MERS, die Schweinegrippe und Ebola erlebt. Hat das irgendwie geholfen, sich doch vergleichsweise schnell auf SARS-CoV-2 einzustellen?
Ja, und zwar auf zwei Ebenen. Also einmal gibt es die wissenschaftliche Ebene. Christian Drosten hat auch an der Diskussion teilgenommen. Er konnte ja ganz schnell einen Test entwickeln. Und das war möglich, weil er eben schon seit Jahren an SARS, MERS, also an anderen Coronaviren geforscht hat. Also die Expertise auf Seiten der Wissenschaft, die ist entscheidend, wenn ein neuer Erreger kommt. Aber das ist nur das eine Element. Ein zweites Element, das ist sozusagen die gesellschaftliche Organisation drumherum. Wenn wir an die Schweinegrippe denken, da gab es schnell Medikamente und Impfstoffe, aber die gingen im Grunde komplett an die reichen Nationen. Und daraus hat man gelernt. Und es gibt jetzt Organisationen, die den Zugang zu medizinischen Produkten für ärmere Länder und Bevölkerungsschichten organisieren. Das ist die Impfallianz Gavi zum Beispiel oder CEPI. Da werden Innovationen rund um neue Erreger gefördert. Und diese Elemente, die standen jetzt bereit und haben diese vergleichsweise schnelle Reaktion auf SARS-CoV-2 möglich gemacht. Auf der anderen Seite gab es auch viele Pandemiepläne, die auf dem Papier gut aussahen, aber die dann eben in der Praxis nicht umgesetzt werden konnten. Beispiel USA, Beispiel Großbritannien, da haben die Politiker schlicht nicht auf die Infektionsexperten gehört.
Also die Impfallianz wäre eine Lehre sozusagen. Gibt es noch weitere oder ist es dafür zu früh?
Nee, man kann schon tatsächlich ein paar Lehren ziehen. Einmal, man guckt ja immer auf die Medikamente und die Impfstoffe, aber was jetzt ganz klar geworden ist, das ganze Umfeld muss stimmen. Das geht um die Masken fürs medizinische Personal, Nadeln, Glasfäschchen für die Impfstoffe, man braucht medizinischen Sauerstoff. Also diese Stärkung der Grundausstattung des Gesundheitssektors, die ist entscheidend, wenn man erfolgreich gegen eine Pandemie vorgehen will. Da haben sich alle, waren sich da einig in Berlin. Und es geht auch darum, dass man eben neue Finanzierungswege bereitstellt, wie zum Beispiel die COVAX Facility, die die Impfstoffe in ärmere Länder liefern wird. Und es hat sich auch gezeigt, die Pharmaindustrie, die hat ja oft einen etwas schlechten Ruf. Hier ist sie wirklich gemeinsam vorgetreten, hat gesagt, ja, Einzelunternehmen werden die Impfstoffe zum Beispiel zum Selbstkostenpreis abgeben. Also auch da hat sich die Rolle der Pharmaindustrie geändert und das wird man sicher in der nächsten Pandemie auch nutzen können.
Bei der Veranstaltung beim World Health Summit haben Vertreter und Vertreterinnen der Pharmaindustrie diskutiert, auch Gesundheitsbehörden, Nichtregierungsorganisationen. Das ist ja schon ein ziemliches Spektrum. Gab es da auch Konflikte?
Ja, tatsächlich gibt es natürlich die meisten Konflikte ums Geld, ganz klar. Ein Streitpunkt sind die Patente, also die Pharmaunternehmen wollen die nicht gerne aus der Hand geben. Und da wurde auch gefordert von Access to Medicine, das ist eine Nichtregierungsorganisation, dass die Staaten bessere Chancen haben müssen, Zwangslizenzen zum Beispiel zu entlassen. Also da sind schon wichtige Konfliktpunkte und man braucht auch neue Finanzierungsmodelle, damit die Pharmaindustrie überhaupt auf diesem Bereich der Infektionskrankheiten engagiert bleibt. Diese Public-Private Partnerships könnten da ein Weg nach vorne sein.
Eine wichtige Lehre enthält schon der Untertitel der Veranstaltung: Globale Vorbereitung, nicht Konkurrenz. Klappt das?
Ja, also tatsächlich die Zusammenarbeit bei der Wissenschaft gibt es sowieso schon, aber auch zwischen Pharmaunternehmen und Behörden, zwischen den Staaten, das ist wirklich in dieser Pandemie deutlich nach vorne gebracht worden. Aber alle sind sich einig, das muss in Zukunft noch gestärkt werden. Stichwort Weltgesundheitsorganisation, die hat ja viel Kritik einstecken müssen, aber die ist einfach entscheidend für den Umgang mit Pandemien. Da braucht es verlässliche Finanzierungszusagen. Und da muss man auch mal drüber sprechen, wie es um die Unabhängigkeit bestellt ist. Die WHO ist ja nicht in der Lage, sich gegenüber den Mitgliedstaaten durchzusetzen. Und noch einmal, Basis jeder Antwort auf eine Pandemie bleibt das öffentliche Gesundheitssystem. Da wird viel mehr investiert werden müssen in Deutschland und noch mehr in anderen Ländern.
Vielen Dank, Volkert Wildermuth, über den World Health Summit. Und jetzt der Blick in die Meldungen der Wissenschaft von und mit Piotr Heller.
Das Tragen von Alltagsmasken könnte in den USA knapp 130.000 Leben retten. Das zeigen die Berechnungen eines amerikanischen Forscherteams, das den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie in den USA simuliert hat. Beachte man die jetzigen Covid-19-Maßnahmen in den Bundesstaaten, sei bis Ende Februar 2021 mit 500.000 Toten zu rechnen. Das schreiben die Wissenschaftler im Magazin Nature Medicine. Würden jedoch 95% der Bevölkerung in der Öffentlichkeit Masken tragen, könnte diese Zahl um 130.000 sinken. Aber auch eine etwas geringere Akzeptanz für Masken würde laut den Berechnungen etwas bringen. Würden 85% der Bevölkerung Masken aufsetzen, könnte das knapp 100.000 Leben retten. Das Insektengift Fipronil könnte gefährlicher sein als gedacht, nämlich dann, wenn es in Gewässer einsickert. Forscher aus den USA haben unter kontrollierten Bedingungen untersucht, wie der Stoff auf Insektenlarven im Wasser wirkt. Schon 5 Nanogramm Fipronil pro Liter Wasser töteten einen Großteil der Larven. Die US-Umweltschutzbehörde stuft jedoch erst das Dreifache davon als gefährlich ein. Noch deutlicher war es bei einem Abbauprodukt des Insektengifts. Bereits ein Tausendstel der als gefährlich geltenden Konzentration schadete den Insektenlarven deutlich. Das berichten die Wissenschaftler im Magazin Science Advances. Fipronil wird neben den USA auch in Europa als Insektengift verwendet. 2017 machte es hierzulande Schlagzeilen, als es in Hühnereiern festgestellt wurde. Die NASA-Sonde OSIRIS-REx hat sich anscheinend übernommen. Mitte letzter Woche war sie kurz auf dem Asteroiden Bennu gelandet und hatte dort Gesteinsproben eingesammelt. Jedoch erwischte sie mit mehreren 100 Gramm mehr Material als gedacht, wie Forscher am Freitag mitteilten. Die Folge? Einige der kieselartigen Gesteinsbrocken haben sich so verkeilt, dass der Deckel des Auffangbehälters nicht mehr richtig zuging. Aufnahmen zeigen, wie das Raumschiff beim Verlassen des Asteroiden eine Wolke aus Gesteinsproben zurücklässt. Noch ist unklar, wie viel Material verloren gegangen ist. Ursprünglich wollte die NASA ihre Sonde rotieren lassen, um die genaue Masse der Probe abzuschätzen. Darauf will sie nun verzichten und die Proben stattdessen schnellstmöglich in der Kapsel verstauen, die sie zur Erde zurückbringen soll. Die Mission gilt als Erfolg, falls die Sonde im Jahr 2023 mindestens 60 Gramm Gesteinsproben zur Erde zurückbringen wird.
Sternzeit, 26. Oktober. Und er existiert doch. Seit ein paar Jahren kennen die Astronomen einen möglicherweise erdähnlichen Planeten bei Proxima Centauri, dem nächsten Nachbarstern der Sonne. Proxima Centauri b umrundet seinen Zentralstern innerhalb von gut 11 Tagen. Anfang dieses Jahres wurde dann der mögliche Nachweis eines zweiten Planeten um Proxima Centauri gemeldet. Danach sollte Proxima Centauri c seinen Zentralstern in etwa anderthalbfacher Entfernung Sonne-Erde umrunden und für einen Umlauf rund 1900 Tage brauchen. Ganz zweifelsfrei war dieser Nachweis aber nicht, sodass weitere Messungen notwendig waren. Eine Gruppe suchte auf Infrarotaufnahmen mit dem Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte ESO in der Umgebung von Proxima Centauri nach Spuren eines bewegten Objekts und wurde tatsächlich fündig. Daneben durchforstete George Fritz Benedict, ein schon längst emeritierter Astronom der University of Texas in Austin, seine etwa 25 Jahre alten Messungen mit dem Hubble-Weltraumteleskop. Dabei fand er Hinweise auf winzige Positionsveränderungen des Sterns Proxima Centauri. Sogar die mutmaßliche Periode von gut 1900 Tagen war in den Messungen erkennbar. Aus allen drei Datensätzen konnte er schließlich die Masse dieses zweiten Planeten ableiten, die bei etwa siebenfacher Erdmasse liegt. Mittlerweile haben andere Forscher ebenfalls mit dem Very Large Telescope der ESO erste Hinweise auf einen möglichen dritten Planeten von Proxima Centauri gefunden, der seinen Zentralstern in nur 5 Tagen umrunden soll.
Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Sophie Stiegler.